Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Radio M-Thema. Mein Name ist Benjamin Elsner und heute bei mir im Studio darf ich Erik Mehringer begrüßen. 9 Monate lang war er in Tansania. Du warst dort für ein FSJ oder wie hat sich das genannt? Gibt es da überhaupt einen Namen oder bist du einfach nur nach dem Abi so, ich bin jetzt mal weg?
Der offizielle Name der Organisation ist ein missionarischer Kurzeinsatz. Ist aber im Grunde genommen das gleiche wie einen Jugendfreiwilligendienst. Nur der einzige Unterschied ist, dass der nicht staatlich gefördert ist. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteile sind, dass ich nicht gebunden bin an irgendwelche Vorgaben des Staats. Nachteil ist, dass ich einfach mehr Geld brauche, logischerweise.
Dass du selber auftreiben musstest.
Richtig.
Schön, dass du da bist. Ja, ich habe mal ein bisschen gestöbert. Du hast einen Rundbrief verfasst, in dem du immer wieder darüber auch berichtet hast. Da habe ich ein bisschen drin stöbern dürfen. Warum Tansania und warum diese Einrichtung?
Bei mir war nie der Fokus auf das Land, sondern eher auf die Einsatzstelle. Also ich habe nie gedacht, oh, ich wollte schon immer mal nach Tansania. Sondern eher habe ich mir gedacht, ich wollte schon immer mal arbeiten mit Kindern. Und generell habe ich schon viel mit Kindern gearbeitet. Und deswegen habe ich dann nach dem Kriterium eben die Einsatzstelle in Tansania ausgesucht, die ja mit Straßenkindern arbeitet. Und da habe ich die Einsatzstellenausschreibung vor mir gehabt, habe sie gelesen, habe gedacht, genau das wäre das Richtige und habe mich dann darauf beworben.
Und was war genau das Richtige daran? Was ist so das Interessante an dieser Einrichtung?
Im Vordergrund natürlich die Arbeit mit Straßenkindern. Was für mich damals noch besonders interessant war, war dieser direkte Kontakt mit der Kultur. Denn es gibt auch viele Einsatzstellen von der DMG, mit der Organisation, mit der ich eben ausgesandt worden bin, die arbeiten mit Missionsfamilien, die im Ausland sind. Und da arbeitet man dann oft als Lernhelfer. Da habe ich mir auch verschiedene Einsatzstellen angeschaut und ist aber in dieser deutschen Missionarsfamilie drin. Der Unterschied jetzt bei meiner Stelle war, dass ich in einer afrikanischen Großfamilie gelebt habe, also wirklich so mittendrin war und nicht in so einer kleinen, ich sag mal, deutschen Bubble war.
Man hört immer missionarisch. Da denkt man immer so, ha, die rennen da hin und hauen allen mal mit der Bibel auf den Kopf, ne? So läuft das. Aber wie kann man sich diese missionarische Arbeit dann dort tatsächlich vorstellen?
Also vielleicht mal vorweg, für mich hatte ein missionarischer Gedanke oder die Arbeit eines Missionars auch immer was von sowas, Evangelisation auf der Straße und irgendwie gerade, wie du es gesagt hast, mit der Bibel auf dem Kopf. Aber jetzt gerade über diese letzten Monate und auch über die Vorbereitung jetzt bei der DMG ist mir immer bewusster geworden, was auch Mission für einen Gedanken verfolgt und dass das oft auch ganz eng zusammengeht mit Entwicklungshilfe und sozialer Arbeit. Denn letztendlich ist Mission in erster Linie für mich erstmal nichts anderes als Gottes Nächstenliebe weiterzugeben. Wir haben auf dem Vorbereitungsseminar von dem Missionsdirektor einen Satz mitbekommen, der mich lang begleitet hat und der meinte damals, wir gehen nicht um zu helfen, wir gehen um zu lernen. Und ich denke, dass das vielen Leuten so geht, wenn die als frisch gebackener Abiturient oder Abiturientin ins Ausland gehen, dass man sich denkt, okay, in so einem Entwicklungsland bin ich ja erstmal da, um zu helfen. Und das ist prinzipiell kein schlechter Gedanke und da steckt ja auch was Gutes dahinter. Aber dann kommt man an und merkt, okay, eigentlich bin ich erstmal der Lernende hier. Ich muss die Sprache lernen, ich muss eine neue Kultur lernen, ich muss mich zurechtfinden in einem neuen Umfeld, neue Kulinarik, alles Mögliche. Und da kommt man gar nicht so schnell dazu, erstmal zu helfen.
Du hast ja auch gerade gesagt, du musstest die Sprache lernen. So mal geschwind oder wie hat das geklappt?
Die Sprache, die wir lernen mussten, war Swahili. Das ist eine ostafrikanische Sprache, die dort sehr verbreitet ist. Nicht nur in Tansania, auch in Teilen Kenias, Uganda, Kongo. Die ist vergleichsweise relativ simpel, wenn man es vergleicht mit Deutsch oder Englisch oder anderen Sprachen. Wir hatten einen 5-wöchigen Sprachkurs am Anfang, der war auch sehr intensiv und sehr anstrengend und natürlich muss man wie bei jeder anderen Sprache auch Vokabeln lernen und Grammatik lernen, aber dadurch, dass wir in der afrikanischen Großfamilie gelebt haben und es dort genau einen gab, der ein bisschen Englisch gesprochen hat und wir da einfach reingeschmissen worden, waren wir gezwungen, Swahili zu lernen, weil wir uns sonst nicht verständigen konnten, was wir natürlich unbedingt wollten. Ja, es war am Anfang sehr frustrierend, aber letztendlich war es genau das Richtige. Einfach volle Kanne gleich rein, so, um schnell zu lernen.
Wie hast du das erlebt? Wie hast du die Menschen dort erlebt? Geduldig oder?
Ja, also die Tansanier generell und auch die Jungs jetzt generell, mit denen wir Kontakt hatten, sind sehr, sehr dankbare Zuhörer und sind gar nicht darauf aus, auf irgendwelche Fehler hinzuweisen, sondern freuen sich über jede einzelne Begrüßung, die man am Anfang lernt. Am Anfang sind es nämlich tatsächlich sehr, sehr viele Begrüßungen, was viel mit dieser offenen, warmherzigen Kultur zu tun hat. Aber sie freuen sich total schnell, wenn man irgendwie was gelernt hat und sind da sehr, sehr liebenswert und sehr, sehr offen. Auch wenn man am Anfang natürlich noch ganz viele Fehler macht, aber das geht sehr schnell, dass man sich dann irgendwie zurechtfindet.
Kann ich mir vorstellen, ist ja auch herausfordernd. Jetzt mal geschwind eine neue Sprache lernen. Hast du dir das vorher schon so überlegt gehabt?
Ja, also ich bin prinzipiell eigentlich sehr sprachbegeistert und mag Sprachen. Und deswegen war auch, das war, stand nämlich auch auf der Einsatzstellenbeschreibung drauf, die Bereitschaft muss vorhanden sein, eine neue Sprache zu lernen, also die Landessprache Swahili. Und da habe ich mich eigentlich drauf gefreut, weil ich habe dann sogar noch gesehen, okay, die Sprache ist nicht allzu schwer zu lernen, das heißt, ich kann die dann auch wirklich so sprechen, dass ich mich gut verständigen kann. Das ist nicht nur so eine Sprache, die ich dann irgendwie am Ende der Zeit so halb sprechen kann und mich eigentlich trotzdem immer noch auf Englisch unterhalten muss oder verständigen muss, sondern es ist wirklich eine Sprache, mit der ich dann zurückkomme und die ich dann ganz für mich gewonnen habe. Und das war sehr, ja, das war verlockend und hat sich so bestätigt, dass einfach eine wunderschöne Sprache ist.
Das ist nur die Frage, wo kannst du sie wieder verwenden?
Das ist eine gute Frage, ja.
Wird sich vielleicht noch zeigen. Was hat dich denn so an der Kultur in Tansania? Du hast es schon angesprochen, sie ist wirklich ganz anders. Was würdest du denn sagen, hat dich so am meisten gefordert an der Kultur? Vor allem so wahrscheinlich am Anfang, wo man halt dann doch nochmal aus einem ganz anderen Kontext kommt.
Also was mich vielleicht gefordert hat, aber gleichzeitig auch begeistert hat, war diese, wie ich schon angesprochen habe, offenherzige und warmherzige Begrüßungskultur. Bevor man irgendwie zum eigentlichen Punkt kommt, wenn man sich mit jemandem unterhält, dann fragt man erstmal, wie geht's dir, wie geht's deiner Familie, deiner Frau, deinem Vieh, deinen Feldern, alles Mögliche und tauscht sich mit ganz vielen verschiedenen Begrüßungsfloskeln auf. Ich habe wirklich nach 7 oder 8 Monaten, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kann ich eigentlich ganz gut Swahili sprechen, habe ich immer noch neue Begrüßungsformeln gelernt. Also da lernt man wirklich nie aus. Und dann kommt man erst zum eigentlichen Punkt. So, das hat manchmal ist es auch ein bisschen nervig tatsächlich, weil man weiß, eigentlich will er doch was anderes, aber aus Höflichkeit begrüßt er mich halt erstmal 10 Minuten lang. Aber will ich gar nicht, wie gesagt, so unbedingt bewerten, weil beides hat so seine guten und schlechten Seiten. Aber bevor man ins richtige Gespräch eintaucht, fragt man, wie es geht und dann geht's richtig los. Ja.
Bist du da dann hier und da auch mal angestoßen mit deiner, ich sag mal jetzt, deutschen Direktheit?
Wenn ich mich richtig erinnern kann, eigentlich nicht so wirklich. Also wir wurden ja auch gut vorbereitet und auch dann nochmal in Tansania selbst, Einsatzstellen spezifisch und landesspezifisch wurde uns einfach gesagt, worauf wir achten müssen. Und da hatten wir so eine gute Vorbereitung, da konnte nicht so viel schief gehen und die, wie schon gesagt, die Tansanier sind ja da auch sehr verständnisvoll, weil sie wissen, der Mzungu, also der weiße Ausländer, der kennt vielleicht noch nicht so gut die Sprache und sind dann umso überrascht und das ist auch schön und umso erfreuter, wenn man dann doch eben ein paar Worte Swahili spricht.
Ist natürlich auch mit einem ganz anderen Zeitfaktor versehen, ne? Das sagt man ja auch afrikanischen Ländern nach, die haben eine andere Uhr.
Ja. Die Europäer haben die Uhr und wir die Zeit, sagen die Tansanier manchmal. Oder da kennt man so dieses Sprichwort her. Und das haben wir absolut erleben dürfen. Also es geht nicht nur über diese Begrüßungen hinweg, sondern viel weiter, dass wenn man sagt, okay, wir treffen uns um 3, dann trifft man sich frühestens um 4 oder 4:30. Also die haben ein ganz anderes Zeitgefühl. Es gibt zum Beispiel auch, wenn man auf eine Hochzeit eingeladen ist auf 10 Uhr, dann beginnt die Braut, sich um 10 Uhr fertig zu machen. Wenn man das weiß, dann ist es auch okay, aber dann kann man sich darauf einstellen. Aber anfangs ist es schwierig, sich da als Deutscher dran zu gewöhnen. Also eigentlich ist mir das wichtig, Pünktlichkeit, und deswegen ist es schwer, da sich dran zu gewöhnen.
Und ist das so geblieben jetzt mit der Pünktlichkeit oder hat sich eher das Tansanische bei dir dann quasi eingelebt?
Tatsächlich habe ich mich auch schnell wieder an die deutsche Pünktlichkeit gewöhnt. Und ich finde es nicht mal so schade, weil das ist jetzt nicht der Punkt, den ich am tollsten finde an der tansanischen Kultur. Diese Unpünktlichkeit und teilweise leider auch Unzuverlässigkeit.
Kommen wir vielleicht zu dem, was du dort gemacht hast. Wie war es denn dann so, als du die Straßenjungs kennengelernt hast?
Wir haben ja größtenteils unter ehemaligen Straßenjungs gelernt, also in Kilungule, Kilungule Children's Home. Also das ist wie so eine Art Waisenheim. Nur, dass die Jungs, die dort leben, nicht alle Waisen sind, aber eben aus verschiedenen Gründen nicht nach Hause kommen. Es kann sein, dass die Eltern alkoholabhängig sind oder auch eben verstorben sind, aber das sind ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Und da waren wir eigentlich zuerst mal die ersten Wochen und auch Monate, bis wir dann selbst auf den Outreach sind. Das ist die Kontaktaufnahme mit den Straßenjungs. Da geht ein bestimmtes Team, das Outreach-Team, 3-mal in der Woche auf die Straße zu bestimmten Hotspots, wo die Straßenjungs sich versammeln. Und die wissen dann auch, dass dieses Team kommt. Dann gibt es eine gemeinsame Andacht, persönliches Gespräch, Zeit für Gebet und ein gemeinsames Mittagessen, Verarztung der Wunden. Und dann, wenn das alles vorbei ist, dann geht man wieder. Wenn die Jungs sich entscheiden, freiwillig natürlich, für ein Leben abseits der Straße, dann kommen sie in den sogenannten Shelter. Also wir nehmen sie mit von der Straße, müssen noch kurz davor zur Polizei, dass das auch alles legal ist und so einen Brief bekommen. In dem Shelter bleiben sie 3 Monate. Der Shelter ist eine Art Auffangstation für ehemalige Straßenkinder, wo sie sich wieder gewöhnen können an ein geregeltes Leben auch mit Pflichten und Regeln und einfach ein Familienleben. Und danach kommen sie normalerweise wieder zurück in ihre Familien, wenn das möglich ist. Also die Sozialarbeiter nehmen Kontakt auf mit den Familien und mit den Eltern und versuchen da irgendwie Kontakte herzustellen zu Verwandten. Und wenn es möglich ist, dann ist Safina immer der Meinung, dass es das Beste ist, für ein Kind wieder zurück zu den eigenen Eltern zu kommen. Wenn das aber nicht möglich ist, wie aus den genannten Gründen, dass die Eltern entweder, weiß nicht, verstorben sind oder es einfach kein angemessenes Zuhause gibt für das Kind, gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel dann das Kilungule Children's Home, also da, wo wir auch selbst gelebt haben, wo sie dann in der Gastfamilie und eine Familie von ehemaligen Straßenkindern zusammenleben können.
Du hast gerade gesagt, Safina ist der Meinung. Wie ist das bei dir? Wie hast du das erlebt?
Also ich denke immer, dass es das Beste ist, für ein Kind bei den eigenen Eltern aufzuwachsen. Und da kann die Gastfamilie oder das Waisenheim noch so gut sein und die Gasteltern noch so gut und die Angebote und alles. Das Leben bei der eigenen Familie hat immer noch was Besseres für das Kind und birgt oder bringt das Beste mit sich. Nur wenn eben die Umstände zu Hause so schlecht sind, dann ist es eben dann doch besser, das Kind kommt eben in ein gesichertes Umfeld, wie jetzt zum Beispiel Kilungule.
Waren denn alle Kinder, die ihr dort von der Straße geholt habt, waren die alle begeistert, da dann mehr oder weniger aufgenommen zu werden?
Also leider passiert sehr oft, dass Kinder wieder abhauen, gerade in dem Shelter, also in diesem Übergangswohnheim, nenne ich es mal. Ja, das ist aus verschiedenen Gründen, man könnte sagen aus verschiedenen Push-, aber auch Pull-Faktoren. Die Pull-Faktoren sind, wenn sie wieder zurück auf die Straße gezogen werden, wie zum Beispiel die Freiheit. Also sie haben ja dort auf der Straße eine gewisse Freiheit. Sie können machen, was sie wollen, sie sind ihr eigener Herr. Sie haben vielleicht auch ein bisschen Geld in der Tasche, das sie sich bei irgendeinem Job verdient haben. Es gibt dort Zugang zu Drogen, das ist ein ganz, ganz großer Faktor, weil viele Jungs eigentlich drogenabhängig sind. Und es gibt sehr wenige, die nicht vor allem von Marihuana abhängig sind oder mal Marihuana genommen haben auf der Straße. Und die Push-Faktoren dann entsprechend, es gibt zwar ein regelmäßiges Essen und ein Dach über dem Kopf und ein Bett, aber eben auch wieder Regeln und Pflichten. Man muss sauber machen, man muss wieder sich dran gewöhnen, in die Schule zu gehen und sich auf den Hintern zu setzen, was zu lernen. Und das ist natürlich nicht so einfach für jemand, der teilweise jahrelang auf der Straße gelebt hat und machen konnte, was er wollte. Und so ist es oft ein Auf und Ab, gerade in dem Shelter, das sind Kommen und Gehen. Also mal mehr, mal weniger. Wir haben in den letzten Monaten dann erlebt, dass gerade als das Leben ziemlich hart wurde auf der Straße und als es keine Arbeit mehr gab, dass dann die Jungs länger geblieben sind oder wir es kaum noch erlebt haben, dass jemand abgehauen ist. Oft passiert es leider, dass man jemand ins Herz geschlossen hat, einen der Jungs, und dann ist er aber wieder weg. Das kam vor und irgendwie muss man aber damit zurechtkommen.
War aber noch nicht die größte Herausforderung, wie ich gelesen habe. Magst du uns davon erzählen?
Also die größte Herausforderung war für mich eigentlich tatsächlich die Arbeit an sich. Also meine Hauptaufgabe war ja, den Kindern Englisch beizubringen und Englischunterricht zu machen. Sowohl in diesem Übergangswohnheim als auch dann in Kilungule selbst. Das war anfangs total herausfordernd, weil man sich erstmal an die Jungs und an deren Lernstil gewöhnen musste und auch das Lerntempo, das oft ein ganz anderes war, als ich es eigentlich erwartet hatte. Und bis ich da mal zufrieden war mit meinem eigenen Unterricht und den Ergebnissen, das hat lange gebraucht. Und das war oft sehr frustrierend, weil man sich irgendwie Mühe gegeben hat, was vorzubereiten und den Unterricht möglichst spielerisch und interessant zu machen und dann aber doch gemerkt hat, irgendwie ist heute nichts hängen geblieben. Und das hat wirklich eine Weile gebraucht und dann irgendwann hat man aber gemerkt, okay, wenn man ganz viel wiederholt und ganz langsam vorangeht, dann bleibt was hängen. Was auf der anderen Seite sehr schön war, war immer zu sehen, dass die Jungs sehr, sehr lernbereit und sehr willig sind. Also sie wollten Englisch lernen. Englisch war immer so diese Traumsprache und haben auch teilweise, wenn wir an einem neuen Arbeitstag kamen, haben sie uns dann auf Englisch begrüßt und irgendwelche englischen Vokabeln an den Kopf geschmissen, zum Beispiel aus der letzten Stunde, wenn wir das Thema, weiß nicht, Früchte hatten und dann einfach Banana oder ich weiß nicht, irgendwas an den Kopf geschmissen, einfach um zu zeigen, hey, ich kann das, was wir gelernt haben. Das hat natürlich gefreut, ja.
Jetzt ist ja so, du redest zum einen immer von Jungs, Straßenkinder sind es aber eigentlich. Ist das tatsächlich so, dass es nur Jungs in eurer Einrichtung waren oder sind es eigentlich immer nur Jungs, die auf der Straße landen?
Ja, wir hatten nur Straßenjungs bei uns in der Einrichtung. Das hat zwei Gründe. Der erste ist, dass man Jungs und Mädchen in so einer Einrichtung nicht mischen kann. Das würde ganz schnell zu ganz, ganz vielen Problemen führen. Und der zweite ist, dass es faktisch eigentlich kaum Straßenmädchen so auf der Straße gibt. Also ein ganz, ganz hoher Prozentanteil sind Jungs in Dar es Salaam oder generell in Tansania auf der Straße, weil es für Mädchen faktisch viel zu gefährlich wäre. Also selbst Jungs werden oft missbraucht auf der Straße von älteren Straßenjungs oder ja auch vergewaltigt. Und wenn Mädchen von zu Hause abhauen, dann findet man sie eher ja unter der Obhut von Prostituierten oder sie landen auf dem Straßenstrich. Aber die leben dann nicht so auf der, ich sag mal, Straße, wie die Spots, wo wir hingegangen sind.
Wenn du sagst, es gibt sogar einen Hotspot, wo die sich alle treffen, wie viele Jungs sind denn dann da?
Ich habe neulich tatsächlich erst nochmal einen Sozialarbeiter von Safina gefragt für den letzten Rundbrief, wie viele Straßenkinder in Tansania oder in Dar es Salaam leben. Und allein in Dar es Salaam, also dieser großen Hafenstadt, wo wir jetzt waren, leben momentan circa 3000 Straßenjungs. Und das ist nur eine Stadt. Also Safina hat inzwischen auch verschiedene Zweigstellen in anderen Städten in Tansania. Und ja, es ist schwer, das zu schätzen, weil es sich wirklich täglich ändert. Täglich kommen neue dazu oder gehen mal ein paar oder gehen wieder zurück. Und das ist wirklich eine sehr dynamische Zahl, aber es sind viele, wenn man es so zusammenfassen würde. Ja.
Und das sind alles Kinder, die vor ihrem Zuhause flüchten.
Ja.
Oder halt verwaist sind.
Genau, entweder von zu Hause flüchten oder eben von dieser Freiheitsluft schnuppern wollen, sage ich mal. Also sie hören von Dar es Salaam, oft ist es eben Dar es Salaam, also das ist die größte Stadt in Tansania, muss man dazu sagen. Und denken dort ein besseres Leben zu finden, weil es dort anscheinend Arbeit gibt und Geld gibt. Und deswegen wollen ganz viele nach Dar es Salaam und kommen dann irgendwie mit vielen Bussen her. Safina oder wir als Safina wollen nicht die Jungs dazu zwingen, dass sie kommen. Erstens, weil es ihre freie Entscheidung ist und zweitens würde das auch nicht funktionieren. Wenn jemand sich nicht aus freien Stücken entscheidet, weg von der Straße zu gehen und ein neues Leben anzufangen, dann wird er auch ganz schnell wieder abhauen. Ich glaube, das ist einfach nachzuvollziehen und das dürfte man ja auch gar nicht. Also man dürfte jetzt nicht sagen, du kommst jetzt mit mir mit, ob du es willst oder nicht.
Und wie ist das dann so von der Nachfrage von den Jungs? Könnt ihr da alle aufnehmen?
Nein. Können wir leider nicht. Also im Shelter gibt es aktuell Platz für 10 bis 11 Jungs gleichzeitig. Und wenn die nach 3 bis 4, manchmal auch 5 Monaten dann gehen, gibt es wieder einen neuen Platz. Oder wenn mal jemand abhaut, dann gibt es gezwungenermaßen auch einen neuen Platz. Aber leider haben wir das auch oft die Erfahrung machen müssen, dass wir Jungs sagen mussten, hey, wir würden dich gerne mitnehmen. Glaub uns, aber wir haben leider gerade keinen Platz. Und das ist natürlich hart, gerade wenn irgendwie gerade Regenzeit ist oder wenn es kalt ist, man merkt, hey, die Jungs brauchen wirklich einen Platz und es gäbe auf jeden Fall genug zu tun und man könnte auch einen größeren Shelter machen, dass mehr Jungs zusammenkommen können, aber hinter allem steht halt das finanzielle Problem. Man braucht eben Geld. Das ist hinter allem die Herausforderung.
Jetzt bist du mit einer Missionsgesellschaft dorthin und hast dort auch Andachten gemacht und hast mit den Jungs über Gott geredet. Wie war das so für dich?
Für mich war das zuerst mal ganz neu. Also ich hatte noch nicht so viel Erfahrung, gerade in so Dingen wie Andacht vorbereiten. Ich habe das vereinzelt mal gemacht hier in Deutschland, aber nicht sehr oft. Und dann natürlich gleich auf einer anderen Sprache. Also anfangs haben wir es noch auf Englisch gemacht und dann gab es einen, der das übersetzt hat. Und dann irgendwann auf Swahili. Und anfangs hatte ich ehrlich gesagt auch nicht das Gefühl, dass da viel hängen geblieben ist. Ich habe immer wieder versucht, irgendwie neue Dinge auszuprobieren, vielleicht mal irgendwie ein paar Bilder auf dem Laptop zu zeigen, während ich eine biblische Geschichte erzähle oder so, wo man merkt, die aufmerksam war schon viel mehr da. Aber letztlich denke ich auch, dass man seinen Teil dazu beitragen kann, dass vielleicht tatsächlich irgendein Gedanke hängen bleibt, aber dass es nicht allein unsere Aufgabe ist, sondern letztendlich ist es nur Gott, der die Herzen der Jungs öffnen kann. Und dafür kann man auf jeden Fall beten. Man kann vor der Andacht oder bei der Vorbereitung der Andacht schon selbst dafür beten, dass die Jungs irgendwie berührt werden und dass wir alle vielleicht was lernen können aus dieser Andacht. Aber letztlich ist das Gottes Aufgabe, denke ich.
Frage. Wie kam deine Andacht bei den Jungs an? Hatten die Fragen? Hast du auch eine Antwort drauf gekriegt?
Eine direkte Antwort habe ich leider auf die Andachten selbst eigentlich meist nie bekommen. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass ich ja missionarische Arbeit in dem Sinne noch viel mehr sogar im Alltag leben konnte. Also wenn ich irgendjemand geholfen habe beim Fegen oder so und dann irgendwie ein Gespräch entstanden ist, dass da viel mehr irgendwie passiert ist und ich viel mehr auch irgendwie viel mehr Rückmeldung bekommen habe als bei einer Andacht selbst. Also deswegen auch nochmal zu diesem Gedanken des Missionarischen, dass ich denke, dass der sehr, sehr vielfältig ist. Und ich wurde auch von Freunden gefragt, ja, denkst du denn wirklich, dass wir im 21. Jahrhundert noch missionieren sollten und dass es nicht jeder für sich entscheiden wird? Und das hört man ja oft, wenn es gerade um dieses Thema geht, wirst du vielleicht auch kennen. Aber deswegen einfach dazu nochmal, dass Missionieren für mich inzwischen viel, viel mehr ist als nur die Evangelisation, die man sich so klischeehaft darunter vorstellt.
Du hattest ja noch einen Partner mit dabei. Du bist ja nicht alleine dahin, sondern du hattest noch den Josia mit dabei. Kam der auch aus Deutschland?
Josia kommt aus Gummersbach, das ist in der Nähe von Köln. Und wir haben uns dann auch das erste Mal erst gesehen bei dem Vorbereitungsseminar.
Wie wichtig war es für dich, so noch jemand aus dem eigenen Kulturkreis dabei zu haben?
Sehr, sehr wichtig. Also im Nachhinein haben wir beide gesagt, wir hätten uns das eigentlich nicht vorstellen können, alleine dort gewesen zu sein. Es war sogar interessanterweise so, dass anfangs der Partner gefehlt hat, denn die Voraussetzungen für die Einsatzstelle waren, dass man männlich ist, dass man mindestens 18 ist und dass man zu zweit ist. Und da hat noch der zweite gefehlt neben mir und dann war es lange, stand es auf der Kippe, ob ich überhaupt hingehen kann. Und ich habe gesagt, hey, wenn es möglich ist, ich gehe auch alleine hin. Und im Nachhinein merke ich aber, hey, das wäre schon schwierig gewesen. Gerade am Anfang, wenn man da irgendwie kein Wort Swahili spricht und irgendwie alleine da ist. Es war ultra wichtig, da jemanden zum Austausch zu haben. Und gerade mit Josiah war es einfach, war ein Goldschatz.
Jetzt muss ich mal noch was fragen, weil das ist mir auf den Bildern aufgefallen. Ihr habt euch nicht nur einmal die Haare geschoren, oder?
Nein.
Was war das?
Also das erste Mal, der Türöffner dafür war auf dem Vorbereitungsseminar selbst mit den anderen Mitfreiwilligen, die ja dann in die ganze Welt raus sind. Und da hatte jemand irgendwie an einem Samstagabend die Idee, ja, lass uns heute die Haare abrasieren. Und da haben alle gesagt, ja gut, machen wir. Bei mir hat es tatsächlich noch ein bisschen länger Überzeugungsarbeit gebraucht, aber wir haben es dann gemacht. Und das war irgendwie der Türöffner dazu. Und dann haben wir gesagt, das machen wir in Tansania wieder. Einfach, weil es so heiß ist und viel praktischer mit kurzen Haaren.
Was war denn so für dich auch das heftigste Erlebnis in Tansania, was du so mitnimmst?
Ich glaube, das ist schwierig, da jetzt ein bestimmtes Erlebnis zu nennen. Aber was für mich sehr heftig war, nur um es vielleicht ganz kurz anzureißen, weil das wäre jetzt ein Riesenthema, das man aufmacht, ist der Einblick in die geistliche Welt, die wir dort hatten, weil das wirklich ein Eintauchen in eine ganz andere Welt war. In Afrika selbst ist der Animismus sehr vertreten, also Geisterglaube und eben auch einfach Auseinandersetzen mit Geistern und Co. Was man zum Beispiel oft gesehen hat in Dar es Salaam, überall an den Straßenrändern sind so Schilder, wo Werbung gemacht wird für einen Hexendoktor. Da steht dann, er behandelt die und die Krankheiten und die Probleme und ruf an unter der Nummer, wenn du was brauchst. Und da wurden leider auch sehr oft Jungs von uns hingeschickt, von ihren Eltern in der Kindheit oder selbst gehen auch Erwachsene hin, um dort irgendwie ja, Hilfe zu bekommen. Und es äußert sich dann eben Jahre später. Wir haben mitbekommen, wie in Gottesdiensten Leute umgefallen sind und angefangen zu zittern haben, ganz unkontrolliert oder Stimmen gehört haben und ja, uns gesagt wurde, ja, das war ein dämonischer Anfall. Für uns total krass, weil wir das anfangs auch gar nicht glauben konnten, boah, ist sowas wirklich real und gibt es sowas wirklich? Und ich weiß, dass das auch für viele jetzt ganz, ganz komisch klingen mag und das war es für mich auch. Aber wenn man sowas gesehen hat, dann habe ich zumindest für mich persönlich festgestellt und mitgenommen auch, ja, dass es sowas gibt und dass es vielleicht sowas in unserer eigenen Welt nicht geben mag, hier in Deutschland, in unserer westlich geprägten Welt, aber in Afrika total alltäglich ist. Und da haben wir eben wirklich haarsträubende Geschichten erlebt und mitbekommen. Und das war ja teilweise sehr krass.
Würdest du sagen, diese 9 Monate Tansania haben dich verändert?
Ich glaube, die 9 Monate haben mich verändert, ja. Es gibt verschiedene Dinge, wo ich gedacht habe, da werde ich verändert, da wurde ich nicht verändert. Und in anderen Punkten, wo ich gerade, was ich angesprochen habe, jetzt mit dieser geistlichen Welt, wo ich sehe, okay, ich habe meinen geistlichen Horizont ein Stück weit erweitert und gezwungenermaßen sehe ich bestimmte Dinge anders, wenn man 9 Monate in Afrika war und dann wieder in die deutsche Kultur zurückkommt.
Ist dir das schwer gefallen, auch wieder in die deutsche Kultur zurückzukommen, nach dem, was du erlebt hast, nach dem, was du auch an, ja vielleicht auch Leid gesehen hast, dann wieder in ein so reiches Land zu kommen, mit Problemen konfrontiert zu sein, die wir hier haben, die dort vielleicht ganz anders wahrgenommen werden?
Prinzipiell tatsächlich nein. Ist mir sehr leicht gefallen, wieder hier anzukommen und ich hatte auch keinen riesen Kulturschock oder so, wie das ja bei manchen der Fall ist, gerade bei Missionaren, die irgendwie länger im Ausland sind. Aber natürlich fallen einem plötzlich Dinge anders auf, irgendwie Preise im Supermarkt oder so. Wenn man die Früchte sieht, die irgendwie, weiß nicht, für 3 Euro oder so verkauft werden, die man sich halt kostenlos im Garten gepflückt hat und natürlich diese First World Problems. Aber prinzipiell habe ich mich tatsächlich sehr schnell wieder hier eingefunden und das fiel mir auch nicht wirklich schwer.
Ist auch etwas, was du vermisst?
Ja, also in erster Linie natürlich unsere Jungs mit vielen, die ich dann eben lang begleitet habe und wo ich wirklich eine tiefe Beziehung aufgebaut habe. Und daneben dann natürlich die ganzen Mitarbeiter, die Safina-Mitarbeiter, mit denen ich bis heute täglich teilweise Kontakt habe und ganz, ganz viele andere Leute, die ich generell in Tansania kennengelernt habe und wo ich noch Kontakt pflege. Daneben auch teilweise die Kulinarik Tansanias. Es gibt sehr, sehr leckeres Essen dort und anderes Essen, das nicht ganz so lecker ist. Aber ich vermisse zum Beispiel Chapati. Das sind solche Teigfladen, ein bisschen wie Pfannkuchen, nur ein bisschen einfacher, aber sehr, sehr lecker. Und Maharage, das sind solche Bohnen. Sehr lecker. Gibt es leider in Deutschland nicht.
Was ist so, wo du auch sagst, hey cool, und das war richtig und gut, dass ich da war?
Ja, gerade in den letzten Monaten zu merken und zu sehen und zu erleben, dass einige Jungs auf mich zukamen, wenn sie persönliches Gespräch wollten. Und zwar, wenn sie ja über ganz viele verschiedene Dinge sprechen wollten, die auch teilweise sehr persönlich und sehr intim waren. Und da habe ich mich ein Stück weit als Brücke gesehen oder als Verbindung zwischen den Sozialarbeitern und den Jungs. Denn die Jungs sind so zwischen 12, der Jüngste ist 11 jetzt momentan, und 16 Jahre alt. Und Sozialarbeiter halt, ja, ich weiß nicht, vielleicht 30, Anfang 30. Und ich als 18- bzw. 19-Jähriger dann dort konnte da irgendwie so eine Brücke schlagen. Und manchmal war ich noch ein bisschen näher an den Jungs dran. Und das hat mich sehr, sehr berührt, einfach da wirklich zu sehen, okay, ich werde hier gebraucht und ich kann hier einen Unterschied machen. Und dann natürlich auch mit diesem Problem vielleicht Verbindung schaffen zu den Sozialarbeitern, deren Job das ja dann ist.
Wie geht's jetzt für dich weiter?
Ich werde jetzt studieren in Heidelberg. Also momentan arbeite ich noch, aber dann ab Oktober studiere ich. Und zwar auf Lehramt, Germanistik und Theologie.
Hältst du den Kontakt nach Tansania?
Ja, definitiv.
Willst du wieder hin?
Ja.
Spannend. Ja dann, Erik, vielen lieben Dank.
Danke auch.
Wenn ich jetzt mir tatsächlich überlegen sollte, ich möchte da auch mal hin oder ich möchte das ähnlich machen wie der Erik. Wie bist du drauf gekommen? Woran muss ich mich wenden?
Ich habe damals ein Praktikum gemacht bei der DMG. Damit Menschen Gott begegnen, heißt die Gemeinschaft, Missionsgemeinschaft. Und dadurch habe ich dann Kontakt geknüpft und 2 Jahre später habe ich dann entschieden, okay, ich gehe mal zur DMG, zu so einem Bewerbertag und schaue mir an, was es da für Stellen gibt. Und ja, wer da Interesse hat, der kann sich einfach mal auf der Internetseite informieren unter dmgint.net. Nee.
Suchen wir noch genauer raus und setzen wir unter diesem Podcast. Erik, vielen Dank. Schön, dass du bei uns warst. Und damit darf ich mich bei Ihnen verabschieden. Das war das Radio M Thema diese Woche. Ein bisschen länger, wie Sie festgestellt haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie es uns. Wenn nicht, schreiben Sie es uns auch. Dann schauen wir, ob wir das wieder machen. Mein Name ist Benjamin Elstner. Bis zum nächsten Mal. Ciao.